So, heute Morgen möchten wir über den Aufbau und Werdegang des Menschen uns einige Gedanken machen. Der Mensch als Bild des lebendigen Gottes ist wahrscheinlich das größte Geheimnis innerhalb der gesamten Schöpfung. Und da wir selbst dieses einmalige Geheimnis sind, denken wir vielleicht schnell, dass wir dieses Geheimnis gut kennen, aber wir wissen ja aus der Wissenschaft, dass unser Leib ein ganz gewaltiges Wunderwerk ist, wenn wir an die Blutbahnen denken, wenn wir an unser Herz denken, wenn wir an das Hirn denken, an das Auge. Es sind so viele herrliche Geheimnisse auch hier noch verborgen, dass wir merken, wir wissen noch längst nicht alles. Und gerade auch im seelischen Bereich stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen. Wir merken ja auch, dass wir selbst gewisse Dinge anders möchten, anders tun möchten und feststellen, wir können einfach nicht alles so umsetzen, wie wir das wollen. Es gibt Dinge, die möchten wir unbedingt anders haben, anders tun, und wir merken, irgendwelche Dinge in uns drin hindern uns daran. Also wir bei genauem Hinschauen müssen wir also feststellen, dass wir über uns nicht so viel wissen. Jeder Bibelleser weiß, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Aber auch hier beginnt schon ein erstes Problem. Wie definieren wir die Seele und wie den Geist? Und ist eine Unterscheidung überhaupt möglich? Wenn wir auf die Straße gehen würden und die Menschen fragen würden, was ist für sie der Unterschied zwischen Geist und Seele? Da kämen wahrscheinlich die unterschiedlichsten Antworten. Ich könnte mir vorstellen, eine der häufigsten Antworten wäre wahrscheinlich die, ja, der Geist, wenn es den überhaupt gibt, dann muss das irgendetwas mit dem Verstand zu tun haben. Also dieses, der klare Intellekt, die Intelligenz oder was auch immer. Aus der Bibel wissen wir, dass der Geist viel, viel mehr ist als das. Wir werden es noch sehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen, auch die meisten Gläubigen, seelische und geistliche Inhalte sehr stark vermischen und das eine mit dem anderen vertauschen. Dass manchmal Menschen, die ein sehr gutes Gedächtnis haben, die auch die Bibel wunderbar zitieren können, die die Bibel fast auswendig können, dass dann das oft von jungen Gläubigen als geistlich interpretiert wird. Es ist zwar sehr wichtig, dass wir möglichst viel aus der Bibel wissen, dass wir die Inhalte der Bibel kennen, aber was noch wichtiger ist, ist die Tatsache, dass das, was wir in der Bibel lesen, dass wir versuchen, diese Dinge in unser Leben umzusetzen, dass also dieses biblische Wissen auch eine Einheit wird mit unserem Leben. Und in dem Augenblick, wo wir das versuchen zu tun, bekommen wir die ersten Probleme, und zwar große Probleme. Und nicht zuletzt deshalb meidet man ein Stück weit diese Konfrontation und versteckt sich dann vielleicht hinter einem biblischen Wissen oder versteckt sich in der Aktivität innerhalb der Gemeinde oder wie die Dinge alle heißen mögen, weil es eben hier Probleme gibt. Die Seele versucht bewusst oder unbewusst, und als ich mich heute Morgen wieder mit diesem Text kurz beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass es bei mir auch noch sehr stark der Fall ist. Sie versucht bewusst oder unbewusst geistliche Auswirkungen zu sortieren, zu definieren und zuzuordnen. Meine Seele versucht, den Geist irgendwie zu erfassen. Sie möchte das geistliche Prinzip kennenlernen. Das ist an sich auch nicht falsch. Nur, wenn die Seele dann denkt, sie könnte dann das, was sie vom Geist gelernt hat, selber produzieren, selber bewirken, ohne aus der Abhängigkeit des Geistes zu leben, dann ist sie total auf dem Irrweg. Das Motiv der Seele dürfte klar sein, die Seele will verstehen, wie der Geist funktioniert, damit sie sich selbst auch besser orientieren kann. Ein verborgenes und vielleicht unbewusstes Motiv könnte aber auch wie folgt aussehen: wenn meine Seele weiß, wie der Geist funktioniert, dann kann auch ich selbst so denken und handeln wie der Geist. Die Seele möchte autonom werden. Sie möchte sich unbewusst vom Geist emanzipieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Die Abhängigkeit vom Geist ist der Seele von Natur aus zutiefst unsympathisch. Die Seele möchte selbstständig sein, sie möchte alles im Griff haben. Ich weiß nicht, ob euch die Aussagen Jesu präsent sind. Jesus sagt ja mehrfach im Johannesbrief, ich kann gar nichts tun, ohne dass ich es zuvor beim Vater gesehen habe. Jesus lebte aus einer absoluten Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater. Bei ihm war es nicht so, dass seine Seele alles im Griff gehabt hätte, sondern er wusste, ich muss mich immer vom Geist meines Vaters beschenken lassen. Ich muss unter dem Zustrom meines Vaters sein. Er muss mir alles offenbaren. Er muss mir alles geben. Ich aus mir selbst kann gar nichts. Und dieses Abhängigkeitsverhältnis ist unserer Seele zutiefst zuwider. Das möchten wir nicht. Wir möchten unser Leben absichern. Das ist ja das Grundmotiv unser Dasein. Wir möchten möglichst alles absichern. Wir möchten uns finanziell absichern, wir möchten uns gesundheitlich absichern, wir möchten uns geistlich absichern. Überall möchten wir völlig auf der sicheren Seite sein. Ja, keine Risiken eingehen. Diese totale Abhängigkeit von oben, die ist uns unsympathisch. Und damit wir diese totale Abhängigkeit vom Geist lernen, müssen wir sterben. Jeder, der einmal Sterbebegleitung gemacht hat oder an einem Sterbebett war oder merkt, wie alte Menschen immer schwächer werden, sie werden immer abhängiger von der Pflege, man kann immer weniger selber machen, immer weniger funktioniert etwas, spürt etwas von diesem Lernprozess. Dieser Lernprozess, immer mehr in die Abhängigkeit hineinzukommen. Für Menschen, die nicht im Glauben stehen, ist dieser Prozess ein unglaublich schwerer Prozess. Er ist auch für uns ein schwerer Prozess, keine Frage. Auch für Gläubige. Das ist ein enorm schwerer Prozess. Aber wenn wir gelernt haben, im Laufe des Lebens aus dem Vertrauen heraus zu leben, der Herr versorgt mich, der Herr führt mich, der Herr trägt mich durch. Wenn wir das erlebt und erfahren haben, dann ist das Altwerden, hat das Altwerden eine ganz andere Dimension. Dann kann man einfach getrost sein, ich werde zwar schwächer und ich werde anfälliger und hilfsbedürftiger, aber ich weiß, der Herr trägt mich bis zur letzten Minute durch. Die Seele will ihre Existenz im Griff haben, sie will immer selbst wissen, was zu tun ist und wie man ein Problem lösen kann. Deshalb analysiert sie ständig die Auswirkungen des Geistes, um ein Muster, ein logisches System zu erkennen. Das ist übrigens das Problem von praktisch jeder kirchlichen Gemeinschaft. Von jeder neuen Bewegung. Da sind Männer und Frauen, die sind vom Geiste erfüllt, die initiieren etwas Neues und dann entsteht ein wunderbares Werk und die Anhängerschaft beobachtet genau, wie der Gründer, der Führer das gemacht haben und versuchen dann aus diesen Beobachtungen unbewusst oder bewusst Gesetze zu machen. Wenn wir so machen, wie es der gemacht hat, dann funktioniert's. Und dann plötzlich wird die Organisation immer steifer, starr und ist kein Leben mehr da. Jeder einzelne Gläubige ist ein Individuum. Wir dürfen voneinander lernen. Wir dürfen Nachahmer Jesu Christi sein. Wir dürfen Nachahmer des Apostels Paulus sein. Aber Nachahmer bedeutet nicht Kopierer. Das ist ein großer Unterschied. Ein Kopierer ist einer, der genau schaut, wie der andere sich verhält, und er macht dann seine Verhaltensweise ganz gleich. Also bei jungen Leuten sieht man ja das sehr gut. Sie haben ihre Idole und dann kopieren sie die Idole. Und das ist natürlich, war bei mir auch so. Mein Idol war mein Opa. Ja, und ich habe ihn kopiert. Eine gewisse Zeit lang. Aber irgendwann kommt man in eine Selbstständigkeit hinein. Und wenn ich jetzt den Apostel Paulus oder Jesus nachahme, dann ahme ich seine Motive der Liebe, seine Abhängigkeit vom Herrn, die ahme ich nach, die Motive der Liebe, die Hingabe. Aber wie sich die bei mir auswirkt, ist ganz anders als bei einem Apostel Paulus oder bei meinem Opa. Bei mir wirkt sich das anders aus und bei euch wirkt es sich wiederum anders aus. Ich wehre mich dagegen, dass man aus Predigern Idole macht. Ganz, ganz klar dagegen. Kein Gemeindegründer soll ein Idol werden. Ja, die christliche Szene hat ja ganz viele Idole. Da ist Spurgeon, da ist Chambers, Oswald Chambers und wie die Männer alle heißen, Hudson Taylor. Das waren alles Gottesmänner, die sich von Gott gebrauchen ließen und die einen ganz wertvollen Dienst gemacht haben. Aber wir dürfen sie nie und nimmer kopieren. Das heißt nicht, dass wir von ihnen keine Bücher lesen sollen. Also Oswald Chambers, das ist mein Äußerstes für sein Höchstes, ein wunderbares Buch. Da können wir alle profitieren, keine Frage. Aber wir müssen ihn nicht kopieren. Es gibt niemand, kein Professor der Psychologie, kein Theologe, kein Geisteswissenschaftler, kein Hirnforscher, der eine präzise Differenzierung von Geist und Seele machen könnte. Niemand kann diese beiden Teile eines Wesens messerscharf trennen als nur das Wort Gottes. Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Nur das Wort Gottes trennt messerscharf. Wir sehen hier also, dass einzig und allein das Wort Gottes in der Lage ist, Geistliches vom Seelischen zu trennen. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass am Ende Geist und Seele wieder eine Einheit bilden darf, so wie der Mann und die Frau ein Fleisch sein dürfen. Davon bin ich überzeugt. Und trotzdem ist es auf dem Weg zum Ziel wichtig, dass wir lernen, was ist vom Geist und was von der Seele. Vieles, was sehr fromm klingt, was sehr theologisch perfekt und einwandfrei klingt, kann von der Seele kommen. Und dann gibt es vielleicht Dinge, von denen wir denken, ja, ist nichts Besonderes, uns kommt vom Geist. Ein Seelsorger macht diese Erfahrung sehr oft. Wenn ein Seelsorger aus der Abhängigkeit von Gott lebt, dann wird er mit schweren Fällen konfrontiert, wo der Seelsorger im Moment überfordert ist und nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Konrad Straub, der Seelsorgeleiter hier auf der Langensteinbacher Höhe, hat mir einmal erzählt, wie er so einen Fall hatte. Und Er fühlte sich so hilflos und ohnmächtig und er wusste nicht, was sagen. Er war völlig am Ende seines Lateins. War ein Fall, er hat mir keinen Namen genannt, ich weiß also nicht, wer das war, wo er einfach nicht wusste, wie was sagen. Und das hielt er kaum aus, aber er wusste nicht, was sagen. Und am Schluss hat er so einen ganz lapidaren, einfachen Satz gesagt, und aus seiner Hilflosigkeit heraus, und man hat sich dann getrennt, und er dachte, Mensch, was mache ich hier als Seelsorger, ich kann ja die Leute nicht mal beraten, ich sage dann so einfach, dass auch etwas gesagt ist, ein Satz, und das war sowieso nichts Besonderes. Und Monate später kommt diese Person auf ihn zu und sagt, Herr Straub, genau diesen Satz habe ich gebraucht. Es kann also sein, dass die Seele das Gefühl hat, das, was ich jetzt da sage, das ist überhaupt nichts Besonderes und das hilft dem anderen bestimmt nicht. Und trotzdem habe ich es jetzt gesagt. Und es war genau vom Geist. Und es kann sein, dass man perfekte Reden schwingt, dass man genau das weitergibt, was man im Psychologiekurs oder im Seelsorgekurs gelernt hat, und es bringt gar nichts. Was geistlich und was seelisch ist, hängt nicht davon ab, wie gut es klingt oder wie intelligent es klingt, sondern eben, was der Geist uns gibt. Wenn wir jetzt Jesus gewesen wären und am Samariterbrunnen gesessen wären, dann hätten wir vielleicht das Gespräch mit der Frau, also an diesem Jakobsbrunnen, anders begonnen, dann hätten wir nicht so eine unanständige Frage gestellt wie, Frau, gib mir zu trinken. Hätten wir wahrscheinlich anders gemacht. Jesus hat mit genau diesem Satz begonnen, und genau dieser Satz war das Richtige. Ich glaube, dass Geist, Seele einmal eine Einheit bilden sollen und auch werden, aber wir müssen zuerst lernen, Geist und Seele zu trennen. Während des Geschehens auf Golgatha finden wir einen indirekten Hinweis auf diesen Zustand. Das Allerheiligste in der Stiftshütte ist ein Bild auf den Geist und das Heiligtum ein Bild auf die Seele, währenddem die Wände und Zeltdecken ein Symbol auf den Leib sind. Wir wissen, dass der Scheidevorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten nach dem Sterben Jesu von oben bis unten zerriss, so dass aus diesen beiden getrennten Räumen ein Raum wurde. Matthäus 27,51. Golgatha war die Grundlage, damit Getrenntes wieder vereint werden kann. Denn Paulus bezeugt in Epheser 2,15-17, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Dass auch die Fernen und die Frieden wieder eine Einheit werden. Die Trennung zwischen Israeliten und Nicht-Israeliten, die war ja im Alten Testament ganz stark. Und jetzt durch das Kreuz soll es wieder zu einer Vereinigung kommen, dass auch Juden und Heiden zusammen eine Einheit bilden dürfen, ein Leib, wie wir es aus dem Neuen Testament wissen. Hier werden also diejenigen, die vom Bürgerrecht Israels ausgeschlossen waren, mit denen verbunden und eins gemacht, die Bündnisse der Verheißung hatten. Also sehen wir auch hier, dass zwei getrennte Körperschaften eins gemacht werden. Daraus ergibt sich eben natürlich die Frage, warum Dinge überhaupt getrennt werden müssen, wenn doch das Ziel die Vereinigung ist. Zuerst wurde Adam männlich-weiblich geschaffen, dann wurde der weibliche vom männlichen Teil getrennt. Als dann Adam seine Frau erkannte, wurden sie ein Fleisch.
Diese Abfolge ist ein Muster für nahezu alles, was in der Heilsgeschichte passiert. Am Anfang war alles in Gott und somit eins. Dann kam alles Schritt für Schritt aus Gott heraus. Es teilte sich von Gott und jede Teilung kann auch als Schlachtung gesehen werden. Und dann existiert alles durch Gott und am Schluss kommt alles wieder zu Gott, so dass dann Gott alles in allem sein wird, wie das auch Paulus bezeugt. Zuerst einmal in Römer 11, 36, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und 1. Korinther 15, 28, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Wenn es dann so weit ist, erleben wir eine nie dagewesene Einheit. Vermutlich ist es so, dass Geist und Seele nur dann zur absoluten Einheit werden können, wenn zuvor erkannt wird, was vom Geiste und was von der Seele kommt. Die Seele hat ihre Berechtigung. Gott hat die Seele geschaffen und die Seele hat ihren Platz und die Seele ist in den Augen Gottes etwas ganz, ganz Wertvolles, aber sie hat sich dem Geist unterzuordnen. Und das ist ganz wichtig, dass die Seele das lernt. Durch die Trennung von Geist und Seele kommt die Seele unter anderem zur Einsicht, dass sie ohne den Geist nicht wirklich leben kann. Dieser Lernprozess dauert in der Regel ein Leben lang. Es gibt also ein menschliches Wollen und Wirken und es gibt ein göttliches Wollen und Wirken. Und damit wir das besser auseinanderhalten können, ist es hilfreich, wenn wir jetzt diese Präsentation etwas näher anschauen vom natürlichen Menschen. Da ist zuerst einmal der Leib, den ich hier als äußeren Kreis darstelle. Dieses Bild ist übrigens das erste Mal, habe ich das bei Wachsmann nie gesehen. Ich glaube, irgendwie in einem Buch, Geistliche Erkenntnis oder Ähnliches, kommt das vor mit diesen drei konzentrischen Kreisen. Dr. Hartmut Meyer-Gerber hat dieses Bild dann noch ein bisschen ergänzt und ich habe es dann noch etwas modifiziert, weil ich noch ein paar andere Aspekte mit hineinbringen wollte. Also der Leib, der äußere Ring, besteht, der kann sehen, hören, riechen, tasten und fühlen. Da gibt es nicht so viel zu sagen, den kennen wir, obwohl der Leib ja auch schon für die Wissenschaft ein ganz großes Rätsel ist und viele Geheimnisse verbirgt, wollen wir uns jetzt mit der Seele beschäftigen als den nächsten Kreis. Die Seele, die ist ja ganz eng mit dem Leib verbunden. Und in der Seele befinden sich die Gefühle, die Emotionen, der Verstand und der Wille, das Unterbewusstsein, auch die Seele hat ein Gewissen. In der Seele sind also ganz viele Dinge drin. Man mag jetzt vielleicht sagen, Moment mal, der Verstand ist doch eine Sache des Geistes. Ich werde noch zeigen, dass eben auch die Seele einen Verstand hat, der nicht identisch ist mit dem Verstand des Geistes. Dass die Gefühle ein Bestandteil der Seele sind, wird wohl kaum bestritten. Davids Geist spricht zu seiner eigenen Seele und hier sehen wir eine Unterscheidung. Also wenn wir Psalm 42, Vers 6 lesen, dann sehen wir, wie Davids Geist zu seiner Seele spricht. Hier heißt es nämlich, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir. Hier muss der Geist der Seele zusprechen und sagen, du bist so völlig durcheinander, du bist so völlig zerstreut, du bist so betrübt, du bist niedergeschlagen, aber erinnere dich doch an den Herrn und so weiter. Also der Geist muss oft der Seele aufhelfen. Hier werden also die Gefühlsschwankungen Davids sichtbar. Er hatte ganz starke Gefühlsschwankungen. Wenn man mal alle Psalmen Davids mal analysiert, dann stellt man fest, vom Himmel hoch jauchzen bis zu Tode betrübt gibt es alles. tiefste Verzweiflung. Man muss nochmal Psalm 22 lesen. Tiefste Verzweiflung. Aber auch eine ganz große Freude. Er hat das ganze Spektrum durchlebt. Und wenn ich dann manchmal Menschen höre, die sagen, ja, also wenn man ein geistlicher Christ ist, dann hat man keine so niedergeschlagenen Gefühle mehr. Das stimmt absolut nicht. Paulus hat Zeiten erlebt, wo er am Leben verzweifelt ist. Er hat Zeiten erlebt, wo er fast nur Traurigkeit auf Traurigkeit hatte. Wir sind Menschen mit einer Gefühlslage, die geht nach oben und nach unten. Das ist eine Wellenbewegung und diese Wellenbewegung versuchen wir natürlich mit allen Mitteln abzuglätten. Das können wir mit dem Geist, aber wir können die Seele nicht auf eine, ich sage jetzt mal, auf eine Konstanz bringen, solange wir noch hier auf dieser Welt sind. Wir können quasi nur, die Seele kann nur lernen, sich dem Geist unterzuordnen und dadurch einfach, man muss sich vorstellen, es ist wie, die Seele ist wie ein kleines Kind, das sich an den Papa oder an die Mama klammert und sagt, Papa, hilf mir, bleib bei mir und wenn du da bist, dann kann ich ruhig sein. So sollte die Seele sich an den Geist klammern, um das mal als Bild darzustellen. In 3. Mose 17, 11 heißt es, denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Dass das Blut mit der Seele zusammenhängt, kann man daran erkennen, wie sich der Gefühlszustand verändert, wenn man entsprechende Medikamente einnimmt, oder also intravenös oder gewisse Substanzen in den Blutkreislauf gelangen. Also Menschen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben und das nicht bemerken, fallen in eine tiefe Depression hinein und sie haben keine Ahnung warum. Es ist plötzlich alles dunkel. Man kann sich nicht erklären, man hat eigentlich keine Probleme. Es läuft eigentlich alles gut. Und dann sind einfach Schilddrüsenhormone fehlen und im Hirn läuft plötzlich alles ganz anders. Wir können uns vielleicht noch erinnern an das Bild mit dem neuronalen Netzwerk. In diesem neuronalen Netzwerk ist es ja so, wenn gewisse einzelne Nervenzellen aktiviert sind, dann gibt es so gibt es elektrische Impulse an ganz viele andere Zellen. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn man keine Schilddrüsenhormone hat oder zu wenig hat, ob dann im Hirn eine Zelle aktiviert wird und diese Zelle aktiviert dann viele andere Neuronen, Erinnerungen hervorrufen, die vorwiegend negativ sind. Und dann erinnert man sich vielleicht vorwiegend an negative Sachen. Ich kann es jetzt wissenschaftlich nicht belegen, ob das so ist, das ist eine Vermutung. Und daraus ergibt sich so einen Erfahrungswert. Und wenn dann wieder etwas kommt, und das letzte Mal war es ganz schlecht, dann kommt es nochmal und dann wird es immer schlimmer und dann geht es immer mehr in die Tiefe runter. Jetzt hat mal eine Frau hat gesagt, ich will mich mal entspannen und hat ein Schaumbad genommen, wollte sich in das warme Bad mit einem guten Duft hineinlegen und dann lag sie in diesem Schaumbad und plötzlich kriegt sie eine gewaltige Attacke, Panikattacke, Herzklopfen, es geht ihr total schlecht, sie hat keine Ahnung, warum das ist. Sie geht zu einer Psychiaterin, die Psychiaterin kann das zuerst auch nicht erklären, aber im Laufe der Gespräche und der Sitzungen wurde dann deutlich, das Schaumbad roch nach Tannennadeln, was ja eigentlich ein sehr angenehmer Geruch ist, ein schöner Geruch. Wer riecht das nicht gerne, gerade um die Adventszeit? Aber diese Frau wurde Jahre vorher in einem Tannenwald vergewaltigt. Das heißt, sie hat ein absolut traumatisches Erlebnis und dabei den Tannenduft gerochen. Ja? Und jetzt, als sie in das Bad steigt, hat sie plötzlich Riesenprobleme, der ganze Körper reagiert und sie hat keine Ahnung. Keine Ahnung. Man sagt da in der Psychologie, das sind sogenannte Triggerpunkte, oder? Da kommt irgendein Duft oder man sieht etwas, man hört irgendetwas und plötzlich geht es einem ganz schlecht und man hat keine Ahnung warum. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt uns, dass wir Menschen unglaublich anfällig sind und dass wir viel mehr Verständnis füreinander haben sollten. Wenn wir Geschwister haben, die an Depressionen leiden oder an Panikattacken oder was auch immer, und sie selber wissen nicht einmal warum, dass wir da viel mehr Verständnis haben und auch erkennen, da liegen vielleicht Dinge verborgen, die ich gar nicht kenne. Der Verstand und der Wille wird oft als ein Bereich des Geistes angeschaut. Tatsache ist jedoch, dass der Apostel Paulus von einem Willen des Fleisches spricht, also auch das Fleisch, also diese Geistesmacht des Fleisches, ich nenne jetzt das mal so, dass das eben diese Fleischesmacht, die hat auch einen Willen, Epheser 2,3. Und beim natürlichen Menschen ist die Seele fast ausschließlich auf die Bedürfnisbefriedigung des Leibes ausgerichtet. Dadurch entsteht der Wille des Fleisches, weil die Seele eigentlich beim natürlichen Menschen nur darauf aus ist, ich muss schauen, ich muss alles unternehmen, damit es mir gut geht, damit mein Körper sich gut fühlt, damit meine Seele ein gutes Selbstwertgefühl hat. Und wenn ich andere schlecht machen kann und den anderen zeigen kann, was ich alles geleistet habe, dann hebt das mein Selbstwertgefühl. Aber das ist nur der Wille des Fleisches. Es ist ganz wichtig, dass wir Gläubigen unser Selbstwertgefühl nicht über die Leistung definieren. Jesus Christus hat uns durch sein Heilswerk auf Golgatha in den Sohnesstand versetzt. Wir dürfen Söhne Gottes sein, wir dürfen Heilige und Geliebte sein, wir dürfen Himmelsbürger sein, wir dürfen Auserwählte sein. Wir haben in Christus eine so wunderbare Identität, dass wir absolut darauf verzichten können, unseren Selbstwert über unsere Leistung zu definieren. Das muss die Welt. Ja? In der Welt muss man sagen, ich bin halt Professor Doktor. Ich sage nichts gegen Professoren, die haben eine wichtige Aufgabe. Ja? Aber wenn man seinen Wert über den Professorentitel definiert, dann stimmt das nicht. Wir sind doch nicht wertvoll, weil wir etwas geleistet haben. Wir sind wertvoll, weil wir Geschöpfe Gottes sind, die von Gott unendlich geliebt sind. Und weil Gott uns in eine Identität hineinversetzt hat, die alles andere übersteigt. Ich bin tausendmal lieber ein Kind Gottes und ein einfacher Arbeiter als ein Professor, der nicht Kind Gottes ist. Das müssen wir mal ganz klar sehen. Bitte, keine Verachtung gegenüber Professoren. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber nicht den Selbstwert darüber definieren. Nicht. Auch wenn der Geist über den Willen und über den Verstand verfügt, so gibt es doch einen Willen und Verstand der Seele. Der eigene Wille aus Kolosser 2,18 dürfte der Wille der Seele sein, da wo es heißt, die ihren eigenen Willen tun, aufgeblasen sind in Anbetung, Demut der Engel. Wir haben diese Stelle schon mal gelesen in diesen Tagen. Und die nächste Aussage dürfte auch ein indirekter Hinweis darauf sein, dass die Seele über einen Verstand verfügt, nämlich Sprüche 3,5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Dieses Wort war für mich von ganz großer Bedeutung in dem Augenblick, als die Frage war, ob ich in den Vollzeitdienst gehen sollte, ohne Festanstellung, da sagte mir mein Verstand, mein seelischer Verstand, der aufgrund meiner bisherigen Lebenserfahrung sehr wissend war, der sagte mir, das kannst du nicht machen. Du hast 4 Kinder und dann wirst du einfach Prediger und du weißt nicht, von wo dein Gehalt kommt. Mein Verstand hat mir ganz, ganz klar gesagt, wenn du das machst, bist du total verrückt. Und ich musste sagen, der Verstand hat schon recht, aber wenn Gott mir einen Auftrag gibt, ich habe mich zuerst gegen den Auftrag gewehrt, quasi dann keinen Frieden mehr hatte, habe ich es dann doch gemacht und erlebt, dass wenn der Herr einen Auftrag gibt, gibt er immer auch die Kraft dazu. Beim natürlichen Menschen gibt es innen drin auch einen Geist, aber dieser Geist ist relativ schwach. Roger Manie hat ihn so mit einem glimmenden Docht markiert. Ich würde ihn auch mit einem glimmenden Docht markieren, aber in der Nachfolge dieses Bildes habe ich jetzt halt doch diesen weißen Kreis genannt, der aber wirklich relativ schwach ist. Beim natürlichen Menschen ein glimmender Docht, und dieser glimmende Docht hat einen relativ schwachen Einfluss auf die Seele. Der Geist des Menschen ist zu schwach, die Seele zu führen. Er vernimmt die göttlichen Impulse nur sehr schwach. Als Gott dem Adam die Strafe für den Ungehorsam androhte, sagte er: Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von isst, musst du sterben. Und jetzt heißt es hier wörtlich, wirst du sterben, zu sterben. Also es gibt hier wie zwei Dinge. Also einerseits stirbst du in einem Bereich und der andere verzögert sich dann noch. Also das ist meine persönliche Auslegung. Dass im Prinzip der Geist wie gestorben zurückgestuft zu einem glimmenden Docht. Das ist ja interessant. Wenn eine Kerze brennt, dann erleuchtet sie den Raum und dann hat sie eine relativ starke Leuchtkraft. Wenn man sie auslöscht, dann sieht man also ein ganz kleines Glimmen, und die Bibel sagt, dieser glimmende Docht wird Gott nicht auslöschen. Das heißt, es ist immer noch etwas da von dieser kleinen Glut, von diesem Licht. Und so könnte man eben den Geist sehen. Es wäre also durchaus denkbar, dass der Geist des Adam an dem Tag, als er von der Frucht aß, starb und zu einem glimmenden Docht reduziert wurde. Und jetzt sagt Jesus auch noch etwas ganz Interessantes in Matthäus 8, 22. Jesus aber spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Mit anderen Worten, die Menschen, die noch leben, in Anführungszeichen, begraben jetzt einen Toten. Und in den Augen Gottes sind diese Menschen tot. Wir kommen zum nächsten Bild. Der wiedergeborene Mensch. Das heißt, der Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Dieser orange Kreis deutet den neuen inwendigen Menschen an, der von oben in einen Menschen hineinkommt und den Geist erfüllt. Vorher war dieser Geist, dieser Ring weiß, jetzt habe ich ihn gelb gekennzeichnet, weil jetzt dieser Geist von dem neuen inwendigen Menschen, von dem Heiligen Geist oder von dem Geist Jesu Christi durchflutet wird und belebt wird. Dieser Geist hier ist wie eine Christuszelle. Wir dürfen ja wieder am Leibe des Christus sein. Und ich habe jetzt hier mal Christuszelle, das ist nicht unbedingt ein biblischer Ausdruck, aber irgendwie passt es. Das Interessante ist, wenn ich eine Zelle meines Leibes nehme, dann hat ja jede Zelle, ob das im Auge, im Herz oder in der Niere oder auf der Haut ist, jede Zelle hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Und diese, wenn die Zelle gesund ist, übernimmt diese Aufgabe wunderbar. Aber das Interessante ist, dass jede einzelne Zelle im gesamten Leib die Gesamtinformation des Leibes enthält. Meine Hautzelle hat die Information meines Auges, meiner Niere, meiner Leber, meines Ohrs. Die Hautzelle hat diese Information komplett. Nur ist in der Hautzelle diese Information für die anderen Organe, die sind wie verschlossen, damit sie nicht aktiviert werden und dass nicht plötzlich da auf meinem Finger ein Auge wächst. Das ist nicht von mir, das ist von der Wissenschaft. Und das ist für mich so schön. Der Geist Gottes, der in den Gläubigen wohnt, enthält die Gesamtinformation des gesamten Leibes Jesu Christi. Aber es wirkt sich in jedem Einzelnen von uns, dieser Geist wirkt sich in jedem Einzelnen von uns anders aus. Der eine hat die Aufgabe, Haut zu sein, der andere Ohr und der dritte hat die Aufgabe, Leber zu sein und dann gibt es noch so arme Kerle, die müssen Darm sein. Aber wisst ihr was? Paulus sagt, gerade die Glieder, die wir so gering einschätzen, sind unbedingt notwendig. Ich kann theoretisch ohne Auge leben, aber nicht ohne Darm. Wenn mein Darm weg ist, ist aus. Ende Feuer. Geht nichts. Das Auge ist etwas unglaublich Kostbares. Aber theoretisch kann ich ohne Auge leben. Aber nicht ohne Darm. Geht nicht. Der Leib ist dahin. Also, Gott hat es schon in unseren Leib hineingelegt, dass die Glieder des Leibes, die weniger wert zu scheinen, genau die sind notwendig. Das können Geschwister sein, von denen wir denken, ach, so ein einfältiger Kerl und so. Dabei macht der eine Arbeit, die unglaublich wichtig ist, nur sehen wir sie nicht. Christus in uns, der Geist Christi und dieser neue inwendige Mensch ist aus Gott gezeugt und geboren und das ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Und dieser neue inwendige Mensch ist vollkommen und gerecht und ohne Sünde. Er kann nicht sündigen. 1. Johannes 3,9. Vielleicht müssen wir diese Schrift kurz lesen, weil die wichtig ist. 1. Johannes 3,9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Er kann gar nicht sündigen. Und jetzt passiert Folgendes. Das lesen Gläubige und da kommen sie in ganz große Probleme. Weil sie so ehrlich sind und feststellen, Moment mal, ich mache jeden Tag noch Fehler. Ich sündige jeden Tag noch. Dann bin ich ja kein Gotteskind. Und dann sind diese Gläubigen manchmal anfällig auf irgendwelche Sektenführer. Ja. Die kommen und sagen, ich bin soweit. Ich sündige nicht mehr. Komm in meine Gruppe. Lerne von mir. Gib mir möglichst auch deine Themen. Und ich zeige dir, wie du ein sündloses Leben führen kannst. Die sagen das nicht mit diesen Worten, aber mit anderen Worten, manchmal auch nonverbal. Und dann sagen, ja, bei denen lerne ich ein sündloses Leben. Ich darf einen Namen nennen, ich mache das nicht so gern, aber manchmal muss man auch warnen vor Leuten. In der Schweiz gibt es einen Ivo Sase. Also sagen wir, ja, da gibt es sogenannte Bemessungswochen, ja, wo man zuerst einmal, der eigene Glaube wird dann zuerst einmal gemessen. Und dann werden die Leute zeigen, das und das und das stimmt bei dir noch nicht. Und wenn du bei uns bist, bei dem einen echten Endzeitpropheten, Ivo Sase, dann lernst du das. Das ist ein ganz gefährlicher Mann. Er ist deshalb so gefährlich, weil er eine total vorbildliche Familie hat, ich glaube auch 12 Kinder, alle sind im Dienst, voll aktiv, er lebt ein unglaublich konsequentes Leben. Aber dann kommen plötzlich solche Worte, wie sagt, wer nicht an mich glaubt, glaubt nicht an Gott. Ja. Und die Zuhörer realisieren es nicht, weil sie so geblendet sind von seiner Vorbildlichkeit, von seiner absoluten Frömmigkeit und Konsequenzheit und er geißelt die Gemeinden, weil sie so lau und lasch sind und er hat nicht Unrecht. Das ist das Traurige. Ja, aber was machen wir jetzt dann? Ich sündige jeden Tag noch, also kann ich nicht aus Gott geboren sein. Deshalb ist diese Grafik so wichtig. Die Seele kann sehr wohl noch sündigen und tut sie auch noch, vor allem wenn sie fleischlich orientiert ist. Der neue inwendige Mensch kann das nicht. Johannes schreibt in 1. Johannes 1,8 im gleichen Brief: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, auch in Ivo Sasek nicht. 2. Korinther 4,16, deshalb machen wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wir sehen hier also den inneren, der wird erneuert, der wächst, währenddem der äußere aufgerieben wird. Wie das passiert, werden wir gleich noch sehen. Epheser 3,16, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an den inneren Menschen. Für Paulus war die Auferbauung des inneren Menschen ganz, ganz wichtig. Es war für ihn das zentrale Thema. Sein Dienst fokussierte sich darauf, dass die Menschen, denen er begegnete, dass die nach dem inwendigen neuen Menschen aufgebaut werden und gestärkt werden und immer mehr von Gott durchströmt werden. Die praktische Hilfe, der soziale Dienst, die praktische Nächstenliebe ist etwas ganz Wichtiges und sollten wir nicht vernachlässigen. Aber das Endziel unseres Werkes sollte immer die Auferbauung des inneren neuen Menschen sein. Wenn wir diese Grafik anschauen, dann stellt sich die Frage, wo das Herz einzuordnen ist. Ist das Herz mit dem Geist identisch oder ist das Herz ein Bereich der Seele? Paulus schreibt in 2. Korinther 4,6, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und Epheser 1,18, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Und Epheser 3,17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Es ist ja so, dass die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Also durch den Heiligen Geist wurde die Liebe in unser Herz ausgegossen. Das Herz ist sicher, hat etwas mit dem Geist zu tun. Vielleicht ist es sogar eine Kombination von Geist und Seele. Aber es gibt auch noch etwas anderes. So wie das Herz, der Leib ein Herz hat, diese Pumpmaschine, die übrigens sensationell ist, 80, 90 Jahre, Pumpti, 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 und es läuft, und es läuft, und es läuft. Und erst wenn man einen Herzinfarkt hat, wird einem bewusst, was die geleistet hat, diese Pumpmaschine. Wow, 50. Läuft sie, wird nie müde. Unglaublich. So wie das Herz, so wie der Leib ein Herz hat, so könnte auch die Seele ein Herz haben und der Geist ein Herz haben. Es ist interessant, es gibt ein Herz der Meere, es gibt ein Herz der Erde. Die Bibel definiert das Herz immer als Zentrum einer Sache und so könnte der Geist ein Herz haben, die Seele ein Herz haben. Der Leib hat sowieso ein Herz und vielleicht ist das Herz aber auch eine Kombination. Ich will das einfach mal an dieser Stelle offen lassen. Jetzt, wo dieser neue inwendige Mensch da ist, jetzt kann der Geist das Unsichtbare sehen und hören. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt irgendwelche Stimmen, die ich jetzt da mit diesem Ohr hören muss, sondern wenn ich dann die Bibel lese und dann lese ich die Worte Jesu, und dann verstehe ich vieles nicht und sage, was meint er da eigentlich? Man kann vieles nicht richtig einordnen, aber gleichzeitig weiß man, das ist Wort Gottes. Ist doch seltsam. Das Gläubige wissen, das ist Wort Gottes, aber vieles passt nicht in mein Denken hinein. Man müsste doch eigentlich sagen, ja, also es hat so viele Widersprüche, also die Bibel kannst du vergessen. Nein. Wer den Geist hat, weiß, das ist Wort Gottes. Ich kann vieles nicht verstehen, aber das ist Wort Gottes. Man kann plötzlich geistliche Realitäten erkennen, über den neuen Menschen mit Gott in Verbindung treten. Hier gibt es dann eine Verbindung durch den Heiligen Geist. Jetzt passiert Folgendes. Der neue inwendige Mensch belebt den Geist des Menschen, durchströmt ihn mit göttlichem Leben. Dadurch erhält er das unverwesliche Leben am Tage der Wiedergeburt. Der Geist wird jetzt völlig durchströmt mit diesem göttlichen Leben. Wir haben gesehen, wie wir gesehen haben, kann der aus Gott geborene innere Mensch nicht sündigen. Der Geist des Menschen ist wohl darum nicht mit dem neuen inwendigen Menschen identisch, weil Paulus einen Menschen, der sehr verheerend gesündigt hat, der hat die Frau seines Vaters genommen. Also, mein Vater hat auch ein zweites Mal geheiratet und wenn ich dann einfach mit meiner Stiefoma Stiefmama ins Bett gegangen wäre, dann hätte ich das gemacht, was Paulus hier in 1. Korinther 5 beschreibt. Und das war sehr, sehr verheerend. Und diesen Menschen hat Paulus dem Satan übergeben mit einem Ziel. Und zwar mit dem Ziel, dass sein Geist errettet würde, dass dieser Geist nicht verloren geht. Sollte der Mensch als Ganzes dem Satan übergeben werden. Muss ein ganz schweres Gericht gewesen sein. Im 2. Korintherbrief gibt es Hinweise, dass dieser Mensch umgekehrt ist und darüber können wir uns natürlich sehr freuen. Hier kann also wohl kaum der inwendige Mensch gewesen sein, der hier gesündigt hat und der gerettet werden muss. Was passiert beim wiedergeborenen Menschen weiter? Der Geist belebt die Seele und führt sie Schritt für Schritt ins unverwesliche Leben. Dieser Prozess ist wachstümlich und dauert in der Regel ein Leben lang. Jakobus schreibt, deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort hier, dieses, der Geist ist ja auch das Wort, oder mindestens ist er der Vermittler des Wortes, mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Das heißt, dieses Wort macht jetzt seinen Einfluss auf die Seele geltend. Und wenn wir Predigt hören, wenn wir Seminare in Seminaren sind, wenn wir in Bibelstunden gehen, dann passiert das auch, dass das Wort Gottes von der Seele aufgenommen wird und die Seele, wenn sie das eben aufnimmt mit Sanftmütigkeit, dann lernt die Seele sich eben am Geist zu orientieren und nicht mehr am Leib. Die Seele kann nach wie vor sündigen, wird aber durch das Wort Gottes gereinigt und Stück für Stück erneuert. Man könnte die Worte aus dem Jakobusbrief auch mit anderen Worten formulieren. Man könnte sagen, lasst das Wort Gottes in euren Seelen und in euren Herzen ohne Auflehnung, mit williger Bereitschaft wirken, indem ihr euch durch das Wort Gottes ermahnen und korrigieren lässt. Lasst euch ermahnen. Die Seele muss ermahnt werden. Die Seele muss immer wieder aufgefordert werden. Orientiere dich am Geist. Lass dich vom Geist beschenken. Unterordne dich dem Geist. Lebe aus der Abhängigkeit des Geistes heraus. Wenn die Seele das Wort Gottes durch den Geist an sich wirken lässt, dann wird auch sie immer mehr mit göttlichem Leben erfüllt. Doch gleichzeitig darf sie auch vom Leibe sich loslösen und dem Geiste anhangen, was eben dann aus der nächsten Grafik ersichtlich wird. Durch den Einfluss des Geistes löst sich die Seele Stück für Stück vom Leib und schaut nicht mehr auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn das Unsichtbare ist ewig. Das ist ein Lernprozess, dieser Loslösungsprozess hier, dass die Seele da stückweit sich an den Geist andockt. Aber es muss mir keiner erzählen, dass dieser Prozess bei ihm in fünf Jahren abgeschlossen war. Also klar, wenn dann ein Mensch stirbt, 5 Jahre nach der Bekehrung, dann kann es sein, dass in der letzten Phase dieser Ablösungsprozess sehr schnell lief. Aber wenn man noch relativ gesund ist, dann kann es zwar sein, dass etliche Teile der Seele sich schon abgelöst haben, sich völlig unterordnen, Aber dann gibt es so andere Bereiche, wo man da Schwierigkeiten hat. Ich möchte ein Beispiel machen. Bevor ich in meinen vollzeitlichen Dienst hineinkam, hatten wir im Architekturbüro große Schwierigkeiten, und zwar über Jahre. Mehrfach standen wir vor dem finanziellen Ruin. Mehrfach machte ich mir Gedanken darüber, wie wird es sein, wenn wir insolvent gehen, in die Insolvenz gehen. Wenn wir vielleicht sogar in die Privatinsolvenz gehen. Alles das hat mich beschäftigt, war für mich unheimlicher Stress. Darf hier eine kleine Klammer aufmachen, der Stress hat sich dann am meisten gelöst, wenn ich mir nachts, wenn ich wachgelegen bin, gesagt habe, Herr, wenn du uns in die Insolvenz schickst, dann hast du einen besseren Weg für mich, auch für meine Brüder. Es gibt dann einen anderen Weg. Dann ist das besser, wenn das Architekturbüro wohl einfach aufgelöst wird. Und in dem Augenblick, wo ich fassen konnte, wenn es so weit kommt, was ja sehr schmerzhaft ist, dann ist es besser. In dem Augenblick habe ich Ruhe. Liebe Geschwister, in dem Augenblick, wo ich loslassen kann, sei es die Firma, sei es die Kinder, sei es die Familie, sei es mein Hobby, ich sage jetzt nicht, wir dürfen kein Hobby haben, überhaupt nicht, aber nicht dran hängen, nicht dran hängen. In dem Augenblick, wo ich es loslassen kann, bin ich völlig frei. Und diese schweren Wege haben dazu geführt, dass ich gelernt habe, in finanziellen Dingen zu vertrauen. Dass ich in den letzten Jahren des Vollzeitdienstes hatten wir mehrfach die Situation, dass wir nicht wussten, wie wir die Rechnung bezahlen sollen, weil wir jetzt wieder Öl haben müssen, um das Haus zu heizen. Und dann kommen natürlich so Gedanken, ja, vielleicht schreiben wir mal einen Rundbrief, das geht uns nicht so gut, vielleicht kann man uns unterstützen. Und meine liebe Frau und ich haben immer gemerkt, nein, nein, warten wir auf Gott. Und dann kam von zwei Seiten so viel Geld, dass ich die ganze Ölrechnung bezahlen konnte, und zwar von Seiten, die vorher noch nie bezahlt haben und an die ich nie gedacht hätte. Ja, das fiel uns dann mit der Zeit immer ein bisschen leichter, weil man darin geübt ist, ja, im finanziellen Leben zu vertrauen, aber dann kommen plötzlich andere Dinge. Dinge mit den Kindern, Dinge mit der eigenen Gesundheit. Und da ist es dann plötzlich schwieriger. Ja, dann hat man gelernt, vielleicht in finanziellen Dingen sich loszulösen, aber dann hat man mit den Kindern Probleme und man kann es nicht richtig abgeben. Oder man hat mit Familie Probleme und man kann es nicht richtig abgeben. Man hat mit dem eigenen Körper Probleme, mit Schmerzen Probleme, man kann es nicht richtig abgeben. Wenn wir meinen, wir seien heute schon so weit, dass wir alle Dinge richtig abgegeben haben, dann irren wir uns, dann geht es nämlich nicht lange und der Herr zeigt uns ein paar Tage später oder vielleicht schon am nächsten Tag, hier klebst du noch unglaublich an deinem Fleisch. Also der Bauübersetzung gibt es eine interessante Interpretation von Matthäus 16, 25. Das heißt, normalerweise, wer sein Leben retten will, wörtlich heißt es eigentlich, denn wer seine Seele retten will, wird sie gänzlich weglösen. Wer aber gleichsam gänzlich weglöst, seine Seele, um meinetwillen hier zu finden. Für mich ein interessanter Hinweis. In langsamen Schritten löst sich die Seele vom Leib und haftet dem Geist an. Dort, wo die Seele noch ungehorsam ist, dort, wo sie ihre alten egoistischen Verhaltensmuster aufrechterhält, dort haftet sie nach wie vor am Leib. Und diese Restbestände, die noch am Leib haften, werden oft erst durch Schwachheit und Bedrängnis losgelöst. Wenn sich die Seele durch Nöte vom Leib löst und dem Geist anhängt, dann kommt auch die Kraft Gottes durch den inneren neuen Menschen in der Seele zur Vollendung. Und darum schreibt Apostel Paulus in 2. Korinther 12, 9 bis 10, Meine Gnade genügt dir, oder Gott sagt das zu Paulus, denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen. Oh oh, gibt es jemanden, der hier drin schon Wohlgefallen an Misshandlungen hat? An Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten und Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, nämlich durch seine Kraft und Stärke. Das bedeutet, einerseits ist die Seele und der Leib völlig schwach, aber die Seele haftet so am Geist, dass sie ständig dem Zufluss des Geistes ausgesetzt ist und Gott durch die Seele und durch den zerbrochenen Leib in einer ganz neuen Dimension wirken kann. Wir kommen langsam zum Schluss. Jetzt hat der äußere Leib hat so seine Risse, ja. Also ich glaube, wir wissen, was das bedeutet. Der äußere Mensch zerfällt immer mehr. Und weil die Seele sich immer mehr vom Geiste erneuern lässt, löst sich die Seele immer mehr vom Leib ab und unterordnet sich immer mehr dem Geist. Immer wenn die Seele das tut, dann wandelt sie im Geist und sinnt auch nicht mehr. Das ist im Prinzip der Sterbeprozess. Und wenn der Mensch gestorben ist, hier ist der Leib nur noch eine Leiche, dann ist der wiedergeborene Mensch am Ziel. Der Leib, das Leib ist gestorben, die Seele hat sich abgelöst und haftet dem Geist an. Die Seele ist endgültig erlöst und hat unauflösliches Leben durch die Lebenszuflüsse des Geistes. Es ist ja interessant, dass auch der Apostel Paulus dem Timotheus an einer Stelle schreibt, dass eben die Seele errettet werden muss. Und die Errettung der Seele ist ein Lernprozess. Und der Lernprozess findet dann statt, je mehr die Seele vertraut auf den Geist, je mehr sie auf das Wirken Gottes vertraut, desto mehr kommt es auch zu diesem Ablösungsprozess. Darum war es dem Apostel Paulus so wichtig, dass er in seinem letzten Brief geschrieben hat, ich habe Glauben behalten. Als junger Mensch habe ich diese Stelle gelesen und habe gesagt, ja, ist das so einfach. Einfach den Glauben behalten bis zum Tod, das kann doch jedes Gotteskind. Nein. Der Glaube behalten bis zum Schluss, gerade dann, wenn man schwach ist, gerade dann, wenn es zum Sterben geht, das braucht enorm vieles. Die Überzeugung, Gott ist bei mir, auch wenn ich auf dem OP-Tisch liege und schwer verkrebst bin. Gott ist bei mir, auch wenn ich in die Insolvenz gehe. Gott ist bei mir, auch wenn ich meine Kinder verloren habe. Gott ist bei mir, wenn die Familie auseinanderbricht. Gott ist immer bei mir. Glauben behalten bis zum Schluss. Wenn Geist, Seele und Herz nur Empfangene sind, so haben sie auch nichts zu rühmen. Unser Geist ist der Empfangende. Die Seele ist die Empfangende. Da ist ja jede Seele dumm, wenn sie sagt, ich hab's geschafft. Ja? Also, das ist wie wenn der Hammer sagt, ich habe den Nagel eingeschlagen. Ja, natürlich hast du ihn eingeschlagen, aber du kannst niemals einen Nagel einschlagen, wenn nicht die Hand dich nimmt und auf den Nagel schlägt. Und genauso ist es bei uns. Also, es ist die größte Dummheit, wenn wir auf uns selber stolz sind. Wir haben alles empfangen. Wir empfangen alles. Und dann haben wir Gläubigen noch mit Hochmut zu kämpfen. Ach, ich fühle mich besser als die anderen, ich habe halt mehr biblisches Wissen, ich benehme mich anständiger als andere, die anderen sind halt nicht auf meinem Niveau. Ist sowas von töricht. Es geht letztlich nicht darum, dass wir unsere Gerechtigkeit suchen, wie das Paulus in Philipper 3,9 sagt, und dass wir sie haben, sondern dass wir solche werden, die sich in allen Teilen beschenken lassen. Und wenn wir uns in allen Teilen beschenken lassen und nach dem Willen Gottes suchen, dann lernt unser Geist und unsere Seele, sich dem Geiste Gottes unterzuordnen. Es geht um Unterordnung und Gehorsam und nicht um eigene Anstrengungen. Das Herz und die Seele dürfen lernen, absolut zu vertrauen und alles, was wir brauchen, um ans Ziel zu gelangen, von Gott zu erwarten und sich von ihm in allen Dingen beschenken zu lassen.